Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler, Vermittler, Strukturvertriebler, Finanzdienstleister, alle, die hier gerade zuhören. Leute, ihr alle wisst, dass man gerade in jungen Jahren sehr erfolgreich sein möchte. Und deswegen ist die Finanzdienstleistung eigentlich der perfekte Ort dafür. Und heute habe ich einen Gast mitgebracht, der genau diese Vision am Anfang hatte, sie dann zwischenzeitlich verloren hat, weil der Strukturvertrieb ihn so abgefuckt hat und später dann gesagt hat, hey, es liegt nicht an der Branche, es liegt am Geschäftsmodell. Und jetzt hat er sich ein so erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut in sehr jungen Jahren, dass wir uns dachten, es ist definitiv sinnvoll, mal über seine Reise zu sprechen. Und deshalb herzlich willkommen, Karim Schudri.
Ja, vielen Dank, Ruslan. Ich freue mich, heute hier zu sein und so ein bisschen was über meinen Werdegang zu erzählen. Und bin gespannt, was wir so für Themen besprechen werden.
Wo die Reise hingeht, ne? Karim, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, die dich vielleicht noch nicht gesehen oder gehört haben, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Lass uns mal kurz ein Feeling dafür haben, wer du bist, wo du herkommst und was in Kürze vielleicht so deine Expertise ist.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Karim, das hast du ja schon gesagt. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Münster, Nordrhein-Westfalen. Meiner Meinung nach die schönste Stadt Deutschlands. Und bin jetzt seit ungefähr 2020 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Habe ja das Ganze kennengelernt über eine Empfehlung meiner Mutter. Die ist nämlich tatsächlich Steuerberaterin und hatte damals einen Mandanten, der bei der Tekis, darf ich das so sagen? Tekis ja wahrscheinlich schon, oder?
Weiß nicht, warst du bei den Tickets?
Ja, klar.
Dann denke ich schon, dass das okay ist. Es wäre ja schlimm, wenn wir in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr hätten und wenn wir Dinge, die tatsächlich stattgefunden haben, nicht aussprechen dürften.
Das ist richtig. Ja, da sieht man mal, wie das einen einschüchtert, wenn man die ganze Zeit, gerade in der Zeit, wo man den Strukturvertrieb verlassen hat, von deren Seiten aus rechtliche Konsequenzen gedroht bekommt, was das aus einem macht. Naja, also ich war damals bei der Tekis. Und habe das kennengelernt, wie gesagt, über meine Mama. Ich wollte damals unbedingt während des Studiums auch schon irgendwie anfangen, mir selber was aufzubauen, beruflich irgendwie tätig zu sein. Vor allem Vertrieb war damals für mich so das Ding, was ich richtig cool fand. Und sie hat dann gesagt, guck dir das mal an, das könnte was für dich sein. Und so bin ich dann da gelandet. Ja, und dann Anfang 2023 erfolgreich den Strukturvertrieb verlassen, um dann in die Maklerschaft irgendwann zu wechseln, über Umwege letztendlich. Und mittlerweile eben seit Anfang 23, Mitte 23 als Makler tätig, mittlerweile eben auch in der Verantwortung für unterschiedliche Projekte, mit denen wir mit unterschiedlichen Versicherungsmaklern zusammenarbeiten und dafür sorgen, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland mit einer coolen und qualitativ hochwertigen Beratung abzuarbeiten.
Vielleicht für alle, die sich jetzt gerade interessieren, so mit 23 in der Branche zu stehen, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Gerade in Strukturvertrieben gibt es ja recht viele junge Leute, die gerade aus dem Studium rauskommen. Aber das Besondere dabei ist, dass du jetzt halt nicht darauf angewiesen bist, jetzt irgendwo noch zu jobben, um über die Runden zu kommen. Ein kurzer Einblick in deine unternehmerische Struktur. Wie ist das Umsatzlevel bei euch? Wie ist die Vertriebsstärke bei euch? Lass uns doch mal ein bisschen spüren, was da dahinter steckt, hinter diesem 23-jährigen Erfolgsunternehmer.
Ja, gerne. Also wir sind insgesamt in dem Projekt, was ich hauptsächlich verantworte, jetzt knapp 10 Berater und Beraterinnen und bewegen pro Kopf ungefähr ein Geschäftsvolumen von ca. 500.000 bis in der Regel auch über 1 Million Euro BWS. Jeder kann sich das jetzt zusammenrechnen, was das dann in Summe ergibt und was das dann auch geschäftlich bedeutet. Natürlich klar, auch durch eigenes Geschäft, was man nach wie vor vermittelt, kommt da auch immer einiges rum. Das heißt, in den letzten Jahren pro Jahr ungefähr 100 Neukunden immer pro Kopf auch gewonnen, die man betreut und langfristig im Bestand hält. Das lohnt sich wirtschaftlich auf jeden Fall. Wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, dann baut man sich dann natürlich auf einen guten Bestand mit auf.
Also das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 10 Leute, sagen wir zwischen 5 bis 10 Millionen Bewertungssumme pro Monat. Wichtig, bei Maklerprovisionen, nicht das, was man im Strukturvertrieb so irgendwie erwartet, sondern bei Maklerprovisionen von zwischen 43 bis 45 Promille, sage ich jetzt mal im LV-Bereich, fühlt euch gerne herzlich eingeladen, den Taschenrechner rauszuholen, um mal kurz zu rechnen, was da tatsächlich passiert und welchem Level oder Rang das in eurem Strukturvertrieb entsprechen würde, damit ihr wisst, mit wem wir denn hier tatsächlich zu tun haben. Karim, auf diesen spannenden Einstieg würde ich ganz gerne kurz ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen und mal deine Reise mitverfolgen. Also was genau hat dich denn überhaupt erstmal davon begeistert oder inspiriert oder motiviert, dass du gesagt hast, hey, dieser Laden, in deinem Fall, was jetzt Tick ist, da will ich Karriere machen.
Ja, also Damals, als ich die Branche kennengelernt habe, wusste ich ehrlicherweise noch gar nichts darüber. Ich habe weder einen guten Ruf diesbezüglich connected noch einen schlechten Ruf, sondern ich war erstmal total offen und wurde vor allem überwältigt von den Karrieremöglichkeiten, die es in dem Bereich gab. Das heißt, der Ursprung meines Interesses lag nicht daran, in der Branche großartig was zu bewegen oder zu verändern, sondern vor allem stand für mich am Anfang die persönliche Karriere im Vordergrund. Und das war auch das, was aus meiner Sicht den Vertriebspartnern, die damals bei Tekes angeworben wurden, erstmal in Aussicht gestellt wurde. Relativ schnell fing das dann auch an, dass erklärt wurde, was in der Branche alles falsch läuft und wie Tekes versucht, das richtig zu machen. Das kam mit der Zeit dann auch dazu, aber die Hauptmotivation war immer, ich wollte Geld verdienen, ich wollte gutes Geld verdienen und ja, habe einfach die Möglichkeit gesehen, weil uns das auch als erstes erklärt wurde, dass das in der Branche mit dem Geschäftsmodell auch möglich sein könnte.
Ich erinnere mich tatsächlich an ein Gespräch, was mir damals gezeigt wurde. Da hat der damalige Mentor, hat man ihn damals genannt, ja, der hat dann so ein Blatt Papier genommen, so in der Größe ungefähr, ja, also A4, und hat dann angefangen aufzuzeichnen, wie es in anderen Unternehmen läuft. Ja, und in anderen Unternehmen bist du erstmal so die ersten 3 Jahre so, ich weiß nicht, Associate oder so. Da läufst du erstmal so ein bisschen mit und guckst, wie das Ganze funktioniert. Nach 3 Jahren, die nächsten 3 bis 5 Jahre, steigst du das dann auf, vielleicht in eine Teamleitung oder so, und hast dann vielleicht Verantwortung für 2, 3 Leute. Wenn du dann so 5 Jahre lang in der Teamleitung warst, kommst du dann vielleicht irgendwann mal, wenn eine Position frei wird, in sowas, das nennt sich mittleres Management oder so. Ja, und dann bist du dort 10 Jahre beschäftigt und musst warten, bis weiter oben eine Position frei gibt, weil da gibt es nur begrenzte Positionen in dem Unternehmen. Und dann kommst du vielleicht auch mal ins höhere Management. Und ab dem höheren Management hast du dann richtig gute Verdienstchancen. Bis dahin ist es eher so, ja, nice to have, aber nicht. War das bei dir auch so, so ähnlich?
Ja, also das war auch eine Sache, die mich am Anfang stark motiviert hat, dass einem immer erklärt wurde, es liegt hier einzig und allein daran, wie viel du tust und du hast deine Karriere in der eigenen Hand, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt. Aus heutiger Perspektive kann ich sagen, dass Vitamin B auch im Strukturvertrieb eine entscheidende Rolle spielen kann. Das habe ich in der Zeit, wo ich dann da war, regelmäßig mitbekommen, dass Umstrukturierungen und andere Sachen stattgefunden haben oder bestimmte Vertriebspartner, die nicht ins System gepasst haben, rausgeekelt wurden und so weiter und so fort, so dass das dann alles irgendwie so gepasst hat, wie man sich das gewünscht hat.
Das sind tatsächlich Erfahrungen, die du gemacht hast, ja? Okay, ja, nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil gerade als wir schon darüber gesprochen haben, ob man jetzt über Strukturvertriebe spricht oder nicht, finde ich es super, super wichtig, dass man wirklich nur das berichtet, was tatsächlich passiert ist. Und dass man auch wirklich aus Erfahrung spricht und nicht aus Hörensagen. Ich habe auch schon ganz viele Strukturvertriebler gehört, die von Dingen erzählt haben, die man, weiß nicht, vielleicht auch nie wieder bestätigen kann oder niemals bestätigen kann. Angeblich, und das sage ich bewusst jetzt so, angeblich, habe ich nicht miterlebt, soll es so sein, dass es in manchen Büros so war, dass Vertriebler in den Raum an der Heizung gekettet wurden und gesagt wurde, du kommst erst wieder raus, wenn du 20 Termine gelegt hast oder sowas. Ja, und mit solchen Aussagen muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Weil man möchte ja jetzt nicht ein schlechtes Bild von etwas zeichnen, was vielleicht gar nicht so ist. Aber wenn es deine persönliche Erfahrung ist, dann sind wir natürlich umso gespannter davon zu hören.
Ja, da können wir gleich gerne mal so ein bisschen drüber sprechen. Also, das ist auf jeden Fall so gewesen, dass das stattgefunden hat und dass auch bei einigen Vertriebspartnern, die davon nicht profitiert haben, immer negativ aufgestoßen ist. Das gab es auf jeden Fall. Genau, grundsätzlich war die Frage aber erstmal, wie ich eigentlich da dazu gekommen bin, wie der Start so war. Ne? Also ich
Vielleicht bevor wir über die negativen Dinge sprechen, irgendwas muss es ja Gutes gegeben haben. Du bist ja auch ein bisschen da geblieben. Und ich finde, es gibt auch sehr viele gute Seiten. Ich erinnere mich noch an meine Begeisterung, als ich die ersten Workshops besucht habe. Also ist ja nicht alles schlecht. Man muss aber beide Seiten beleuchten. Deswegen würde ich gerne da anfangen, wo es angefangen hat, nämlich mit deiner damaligen Begeisterung.
Also meine Begeisterung wurde vor allem durch das Wissen, was man am Anfang aufsaugen durfte, extrem gesteigert. Das heißt, diese Basic-Geschichten, wo es darum geht zu verstehen, wie Geld eigentlich funktioniert, was eigentlich Investment wirklich ist, wie man langfristig Vermögen aufbauen kann und so weiter und so fort. Das waren alles Sachen, die mich total motiviert haben. Und auch der Gedanke oder die Vorstellung, dass viele Menschen, die davon aktuell noch nicht wissen, durch die Beratung Zugang zu solchen Möglichkeiten bekommen. Das hat mich motiviert und das fand ich cool, weil ich dann auch verstanden habe, dass man zwar die Chance hat, gutes Geld zu verdienen, aber gleichzeitig auch wirklich einen coolen Nutzen zu stiften. Und die Symbiose fand ich auf jeden Fall sehr motivierend. Und man muss auch sagen, das Umfeld, was ich durch Tickets kennengelernt habe, war total cool. Also die Leute, die ich damals über den Strukturvertrieb kennengelernt habe, die fand ich alle super. Gerade meine Führungskraft war damals für mich irgendwie so ein Held, den ich immer auf so ein Podest gestellt habe. Er hatte selber eine relativ hohe Position, auch schon in jungen Jahren. Dadurch war das für mich natürlich auch irgendwie total greifbar, dass man das selber auch irgendwann erreicht. Und wir haben auch echt immer eine coole Zeit zusammen gehabt, viele coole Dinge auch erlebt. Und damals hat man die Sachen, die da passiert sind, einfach noch anders eingeschätzt, weil ich auch noch viel jünger war und nicht so ganz verstehen konnte, was das eigentlich für eine Tragweite hat, wenn da ja, Dinge getan werden, die man aus heutiger Sicht auf jeden Fall so nicht mehr unterstützen würde.
Ich glaube, was hier so ein bisschen rauskommt, ist so dieser Spirit, den du am Anfang kennenlernst. Also gerade wenn du jetzt irgendwo aus dem Angestelltenumfeld kommst oder vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich eher noch aus der Uni oder so.
Ich kam gerade aus dem Auslandsjahr aus Australien wieder.
Genau. Ja, so. Und wenn du dann ankommst und so merkst, es gibt Leute, die haben Bock. Die wollen im Leben was reißen. Die haben auch nicht nur Bock, sondern auch tatsächlich die Perspektive und die Möglichkeit, das zu tun. Das nimmt einen schon mit. So, ich kann zum Beispiel von meiner Zeit sagen, im Büro in Stuttgart, dass ich damals angekommen bin, hatten wir so ein Bücherregal im Büro. Und da waren Bücher, von denen ich im Leben noch nie was gehört habe. Ne? Also so, Denke nach und werde reich und wie hieß das hier? Ja gut, wenn du jetzt aufzählen musst, ne, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß, Denke nach und werde reich war auf jeden Fall eins. Dann gab es noch eins, One Simple Idea war so ein Ding, wie du Startups gründest. Viele Bücher über das Thema Mindset, viele Bücher über das Thema Verkauf. Und es gab einen Typ in dem Büro bei uns, der hat all diese Bücher gelesen. Das waren seine Bücher und er hat die alle ins Büro gegeben und jeder konnte sich da bedienen und diese Bücher lesen. Und du hast Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt als allererstes Mal. Du wusstest, du hast verstanden, hey, es gibt etwas, du kannst in dir arbeiten. Und so, wenn du diese Welt so neu kennenlernst, ist es schon erstmal wow, ne? Vor allem,
Absolut.
wenn du mal so ein bisschen hinter den Vorhang schauen darfst, was in der Finanzdienstleistung so passiert, weil wenn du so in der Bank gehst oder dir irgendein Produkt angeboten bekommst, irgendeine Versicherung oder so, dann wird dir ja nie erklärt, wie das funktioniert. Und wenn du dort wirklich zum ersten Mal erklärt bekommst, wie das Ganze funktioniert, hat das schon einen Wow-Faktor. Ist das so das, was du gemeint hast mit deinem Umfeld, mit den Leuten?
Ja, vor allem, also man hatte, also auf jeden Fall, und ich hatte vor allem das Gefühl, man hätte anderen Menschen gegenüber, die das nicht mitbekommen haben, einen krassen Wissensvorsprung, den man ja auch in dem Moment hatte. Durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, hat man sich auch recht schnell deutlich, deutlich besser gefühlt. Also sowohl mental als auch von den Kompetenzen her, obwohl man eigentlich, vor allem worauf es dann am Ende ankam, in der fachlichen Kompetenz bezüglich der Beratung gar nicht so viele Kompetenzen gesammelt hat in der Zeit, hatte man trotzdem das Gefühl, man ist voll auf dem richtigen Weg, ein erfolgreicher Berater zu werden. Einfach weil diese ganzen Themen drumherum einen schon so krass weiterentwickelt haben.
Jetzt hätte ich eine spannende Frage an dieser Stelle, weil ich habe das häufiger beobachtet in mehreren Büros, in unserem Büro war das der Fall, aber auch in mehreren Büros an anderen Standorten damals habe ich das beobachtet, dass alle das Gefühl haben, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass alle so voll gefühlt im Hustle-Modus sind und Montag Ausbildung und Samstag Ausbildung und dann zwischenzeitlich ins Büro kommen und irgendwie irgendwas arbeiten, aber bei ganz vielen ist es halt nur ein Gefühl gewesen. Also da ist nicht wirklich was passiert. Ganz viele waren noch mit über 25, 26, 27 Jahren irgendwo an einer Fernuni eingeschrieben, damit sie bei der Krankenkasse Studentenbeiträge bezahlen dürfen. Einige dieser Leute, die im Büro durch die Gegend gelaufen sind und das Gefühl hatten, dass sie krasse Unternehmer sind, mussten abends irgendwo kellnern gehen, um ihre Rechnung bezahlen zu dürfen. Und nicht selten war es so, dass sogar die Führungskraft nur das Gefühl hatte, krasser Unternehmer zu sein und dass die tatsächlichen Zahlen, Daten, Fakten das nicht untermauert haben. Wie ist denn da deine Erfahrung?
Ja, also zu der Frage, ob man auf dem richtigen Weg ist, muss man natürlich erstmal klären, was das Ziel sein soll. Und das Ziel war ja für mich, ich möchte vernünftiger Finanzberater werden, der Expertise in dem Bereich hat und weiß, wie man Kunden richtig berät. Und von diesem Ziel war ich sehr, sehr weit entfernt. Also das einzige Ziel, was ich durch die Führung meiner Führungskräfte anvisiert hatte, war eigentlich ein guter Recruiter zu werden. Das heißt, ich wurde sehr gut darin ausgebildet, anderen Menschen zu erklären, warum Tekis das richtige Geschäftsmodell ist und welche Vorteile dir das bietet und warum es cool ist, ein Teil davon zu sein und sehr weit davon entfernt, durch eine vernünftige Kundenberatung meinen Kontostand aufzufüllen. Ne? Sondern der Kontostand ist eigentlich immer nur leerer geworden, weil es jede Woche irgendeine besondere Ausbildung gab, die man wieder bezahlen durfte. Und eigentlich kam nicht so wirklich was dazu.
War das bei euch auch so, dass gerade die Führungskraft gesagt hat, hey, am Anfang hol Leute dazu. Weil selbst wenn du keine Zeit hast, sie auszubilden, du übergibst sie an deinen Mentor und der muss sie dann ausbilden. Das heißt, du verschaffst dir einen Vorteil, weil du die Leute erstmal einfach nur dazu holst und der Rest, der kommt dann irgendwann mit der Zeit.
Ja,
Ja.
es war bei mir auch tatsächlich genauso ist es abgelaufen. Also ich habe am Anfang oder generell in der Zeit bei Tegis eigentlich kaum Kunden gewonnen, sondern wenn überhaupt Vertriebspartner. Da war ich auch nicht unbedingt schlecht drin, aber auch jetzt auch nicht überragend gut. Aber wir sind relativ schnell auf eine Teamgröße gewachsen, wo mir meine Führungskräfte immer erklärt haben, jetzt kannst du Teamleiter werden, jetzt hast du den richtigen Aufbau. Und am Anfang war es halt wirklich so, wir haben uns hingesetzt, ich habe Namen auf Listen geschrieben von Leuten in meinem Umfeld, die wurden dann kategorisiert und dann wurde da ein Gespräch mit den Leuten terminiert und dann meine Führungskraft die ins Boot geholt.
Was super, super spannend ist, wenn man so ein bisschen das Ganze aus der Distanz betrachtet, kann man sich ja schon die Frage stellen, wie qualitativ hochwertig dann so eine Finanzberatung ist, wenn immer nur der Fokus auf Aufbau gelegt wird. Also wenn man das Ganze mal ein bisschen weiterspinnt, ja, so, deine Führungskraft ist ein Aufbauer und der hat 90% Fokus auf Aufbau, fachlich interessiert nicht ganz so viel. Dann ist seine Führungskraft wahrscheinlich auch ein Aufbauer, weil der hat das Ganze irgendwo gelernt. Dann hat er auch Fokus auf Aufbau und fachlich, ja, es geht halt irgendwie mit. Und die Führungskraft darüber ist wahrscheinlich auch ein Aufbauer. Es hat ja nicht so viele Leute aufgebaut. Und dann ist es so, dass du, also ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber ich stelle mir dann schon die Frage, ob die Beratungsqualität durch die gesamte Struktur hinweg dann die gleiche Qualität hat oder ob da wirklich die Leute wirklich die Bedingungswerke kennen, ob die Leute ob die wissen manchmal, was sie den Leuten verkaufen. Oder ob das dann einfach gemacht wird, weil es in irgendeiner Schule gesagt wurde, das ist cool, mach das mal, damit kommst du auf die nächste Stufe.
Tatsächlich war das ein bekanntes Problem, weil meine direkte Führungskraft eben damals Branch Manager bei Tekes war und dessen Führungskraft Generalmanager. Das heißt, es gab in unserer Struktur de facto niemanden, der sich inhaltlich mit einer Beratung auskannte, weil ich gerade anfing und meine Manager eben, wie du gerade schon erklärt hast, den Fokus voll auf Führung hatten. Das hat sich dann irgendwann geändert, weil dann ein Sales Manager quasi damit beauftragt wurde, mich und meine Beratungen zu begleiten und auch für mein Team das Ganze zu übernehmen. Aber gerade die ersten Beratungen, die dann liefen, waren dann eher qualitativ jetzt nicht so überragend, das muss man schon sagen.
Auf wen hörst du? Müsste man sich so die Frage stellen, weißt du? So, du hast ja gesagt, wichtig ist, dass du dein Ziel verfolgst und dass dein Ziel halt irgendwie, wenn du auch erzählt hast, warum der Strukturvertrieb, in dem du jetzt bist, die Branche aufräumt und welche Missverständnisse da alles aufgeklärt werden und so, das hört sich ja alles super geil an. Aber auch ich hatte bei mir in der Struktur und in der Führungsebene vor allem Leute, die hatten seit Jahren keine Endkundenberatung mehr gemacht, nur noch Partnergespräche geführt haben, dann sagen die aber, wenn du irgendwie einen guten, wichtigen Kunden hast, lass uns das machen, ich mache die Beratung. So. Das nimmt schon ein bisschen Trust weg. Aber wir entwickeln uns gerade vielleicht ein bisschen zu schnell in die Thematik, warum du dann aus dem Strukturvertrieb raus bist. Was mich jetzt vielleicht noch ein bisschen interessieren würde, ist, du hattest ja auch irgendwo schon am Anfang eine Zeit, wo du dich mit der Thematik identifiziert hast, wahrscheinlich, wo du die Karriere dort verfolgt hast. Wie lange hast du das gemacht?
Also die Begeisterungskurve hielt bei mir tatsächlich sehr lange an, weil ich, und das kennen wahrscheinlich viele, die in einem Strukturvertrieb sind, relativ schnell mein vorheriges Umfeld durch das neue Umfeld bei der Tegis ausgetauscht habe. Ja, das heißt, ich habe am Anfang durch diese Anfangsmotivation versucht, jeden irgendwie zu akquirieren, der mir vor die Füße gelaufen ist und habe mir da auch sehr häufig die Finger bei verbrannt, muss man einfach sagen, weil ich einfach das Standing damals im Umfeld nicht hatte und auch viel zu wenig inhaltliche Kompetenz dahinter steckte, als dass ich Einwände wirklich auf einer guten Ebene behandeln konnte. Und das, was mir dann in meinem alten Umfeld gefehlt hat, habe ich mir in dem neuen Umfeld bei Tegis einfach wieder zusammengebastelt. Bin damals auch von Münster nach Bielefeld gezogen, quasi raus, komplett aus dem alten Umfeld, rein in ein Umfeld, wo ich nur noch mit Leuten umgeben war, die eben in dem Strukturvertrieb waren. Und das hat natürlich erstmal dazu beigetragen, dass diese Begeisterungskurve künstlicherweise sehr lange aufrechterhalten wurde.
Ich würde es vielleicht nicht mal künstlich nennen. Ich meine, wenn du in diesem Kreis bist, also wenn deine Freunde eigentlich nur noch aus Tekes-Geschäftspartner aus seinem Büro bestehen, ich glaube, jeder hat so diese Phase irgendwo in dem Strukturvertrieb. Ich erinnere mich auch noch an einen Satz, den meine damalige Führungskraft oder Mentor oder wie auch immer man ihn nennen sollte, mal gesagt hat: Ich habe keine Freunde, ich habe entweder Kunden oder Partner. So, wenn du so diese Mentality annimmst, dann fühlst du dich ja erstmal normal damit, dass deine Geschäftspartner alle auch oder dass deine Freunde auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Geschäftspartner sind oder dasselbe machen. Und dann hast du auch noch so die fast schon Rituale. Du gehst zusammen aus, aber dann ist es irgendwie so eine, hey, wir gehen jetzt akquirieren Sache, weißt du? Du hast so nicht mehr diese Freundschaften, die du vorher hattest, wo du einfach ohne irgendeinen bestimmten Zweck füreinander da bist, sondern da ist es, hey, wir profitieren voneinander, wir unterstützen uns, wir machen gemeinsam Event, wir gehen gemeinsam jetzt irgendwie auf Akquise. Ich kenne Leute, die haben zusammen gewohnt, weil
Ja.
sie im selben Büro gearbeitet haben. Und da haben sie zusammen gewohnt, haben sich eine WG geteilt und dann haben sie dort irgendwie Mario Kart Racings veranstaltet, um dann irgendwie Partner zu gewinnen. Also das wird, ich würde jetzt nicht sagen, dass es künstlich ist, aber das wird halt für diese Phase deines Lebens irgendwie zum Lifestyle und dann ist halt das dein Leben.
Das Schlimmste ist ja, dass es nicht nur für dich normal wird, sondern du das Gefühl hast, dass jeder, der da nicht ein Teil von ist und auch kein Teil von sein will, einfach blöd ist. Und das war auch das, was dir suggeriert wurde. Also wenn eine Führungskraft mitbekommen hat, dass man jemanden akquirieren wollte für ein Wachstumsgespräch oder für einen Neukunden und derjenige hat dann Nein gesagt, dann wurde einem häufig erklärt, der ist sowieso dumm, mit dem willst du in 2 Jahren eh nicht mehr befreundet sein, also sei froh, dass du dich jetzt schon von ihm trennst. Und das waren teilweise Freunde, mit denen du 5 bis 10 Jahre lang befreundet gewesen bist. Das ist schon
Toleranz für andere
krass.
Meinungen und Toleranz für andere Sichtweisen ist da häufig fehl am Platz. Was wieder, wenn du es von außen betrachtest, so ein bisschen mit Distanz, von unserer Perspektive, dann kannst du da locker drüber reden und sagen, hey, war schon irgendwie unklug damals. Aber wenn du da mittendrin bist, dann hast du so dieses, der Standardsatz, an den ich mich immer erinnert habe oder an den ich mich immer erinnere, ist so, wenn du irgendwie mal nicht zu einer Montagsausbildung gekommen bist oder so, hast du schon deine Ziele alle schon erreicht. Was ist los mit dir? Auch wenn du die Ausbildung schon 100 Mal gesehen hast, bist du schon finanziell frei? Warum bist du nicht hier? Und es ist ja noch die eine Sache, wenn du jemanden zum Partnergespräch akquirieren möchtest und er sagt, hey, ich interessiere mich nicht für Selbstständigkeit, Mann, das juckt mich nicht. Und wenn man dann sagt, okay, hey, das ist jetzt vielleicht nicht der Richtige für dich, ist ja irgendwo vielleicht auch positiv gemeint von dem Mentor, von der Führungskraft, damit du dich jetzt nicht irgendwie down fühlst und einfach nur merkst, okay, ich sollte meinen Fokus vielleicht auf Leute legen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Wo es krass wird, wenn sogar in Partnerschaften eingegriffen wird. Wenn der Freund oder die Freundin sagt, hey, du bist am Wochenende nicht mehr da, du arbeitest die ganze Zeit oder du sagst die ganze Zeit, du bist irgendwie am Arbeiten, aber Umsatz- oder einkommenstechnisch passiert dann nicht so viel. Egal, wo wir hingehen, du laberst Leute an und versuchst ihnen irgendwas anzudrehen, das fühlt sich irgendwann nicht mehr gut an, lass uns mal drüber sprechen. Und dann sagt die Führungskraft, das ist nicht der richtige Partner oder nicht die richtige Partnerin für dich. Und dann habe ich schon Leute erlebt, die dann tatsächlich basierend auf diesem Gespräch mit der Führungskraft die Beziehung beendet haben. Und dann wird es krass, finde ich.
Ja, absolut. Also die greifen schon sehr, sehr stark in das Privatleben ein. Und das Traurige ist ja, dass sie diese Möglichkeit auch haben, weil sie eben durch diesen Wegfall des äußeren Umfelds zu so einer starken Bezugsperson werden, dass sie diesen Einfluss auf dich dann auch nehmen können. Das habe ich auch immer wieder gemerkt. Also ich war eine Zeit lang wirklich wie so eine Marionette von meiner Führungskraft und der hätte mir sagen können, mach dies oder das und ich hätte das gemacht, ohne das zu hinterfragen. Weil für mich einfach klar war, ich will genau das, was er hat. Gar nicht unbedingt, weil das intrinsisch motiviert war, sondern vor allem, weil der mir diese Ziele halt verkauft hat. Der hat mir gesagt, das Leben ist geil, du musst genauso sein, wie wir das hier machen. Im Nachhinein wurde dann immer gesagt, um Werte und bei uns geht es um Kundennutzen und sonst was. Aber das Erste, womit ich gelockt war, ich fahre ein geiles Auto, ich bin unter 30, ich habe eine geile Wohnung, ich fliege jeden Monat irgendwie in Urlaub oder sowas. Das sind die Werte, mit denen wir gelockt wurden und nachher wurde uns vorgeworfen, dass wir genau diese Werte vertreten, obwohl wir genau zu diesen Leuten eigentlich von denen gemacht wurden.
Interessant an dieser Sache ist, wir haben uns erst danach kennengelernt, also nachdem du deinen Weg in die Marktwirtschaft gefunden hast und wir haben danach erst das erste Mal auch miteinander gesprochen. Aber das, was du berichtest, was bei euch passiert ist, ist fast eins zu eins das, was bei mir im Büro passiert ist und auch bei super vielen anderen, die jetzt aus Strukturvertrieben kommen, nicht jetzt unbedingt nur Theke, sondern generell aus Strukturvertrieben. Und ja, Eingriff in die Werte ist die eine Sache oder Eingriff in das Privatleben. Nochmal, wenn du das von der Distanz betrachtest, so wie wir das Ganze machen, wirkt das, hey, ja klar, das war schon dumm, was wir damals gemacht haben. Aber wenn du dann erstmal drin bist, dann hast du ja auch irgendwo, du bist ja auch irgendwo dazu erzogen, dass du so in allen, die eine größere Nadel tragen als du, irgendwie eine Vorbildfunktion siehst, ein Vorbild siehst und auch erstmal darauf hörst. So. Bei mir war das damals so, dass ich sogar so lange darauf gehört habe, sogar als es schon nicht mehr lief, als ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht so, wie es funktionieren sollte. Ja, irgendwie schreiben hier gar nicht so viele Leute Umsätze oder Kundentermine, wie sie sollten. Und trotzdem habe ich immer noch dann auf diese Führungskraft gehört. Und als der Break dann kam, als es wirklich so war, dass es, bei mir war das so, ich habe zum Schluss ein Gespräch mit meiner Führungskraft gehabt, wo ich gesagt habe, hey, wir haben als Unternehmen keine Webseite. Machen kein Online-Marketing, wir holen die Leute hier irgendwie nicht ran, wir machen immer nur Akquise wie gefühlt in der Steinzeit und du bist verantwortlich dafür, dass das in unserem Büro läuft. Wenn du das nicht änderst, dann bin ich weg. Hat das 24 Stunden gedauert, er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich glaube, ich werde das nicht ändern, ich bin nicht bereit dazu, fehlen die Fähigkeiten oder so und dann sind wir auseinandergegangen, aber bis es zu diesem Krisengespräch kam, hat eine Weile gedauert. War das bei dir das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also dieses, dass dein soziales Umfeld, sage ich mal, gewissermaßen weggefallen ist oder sich ersetzt hat durch das soziale Umfeld bei der Theke bei dir, war das irgendwann auch mal der Grund, wo du realisiert hast, hey, warte mal, irgendwas läuft hier nicht, oder gab es da andere?
Jetzt könnte es sein, dass du meinen Hund bellen hören hast.
Ja,
Also
das ist nicht schlimm. Also ich glaube, unsere Zuhörer werden das aushalten, wenn es einmal einen Bürohund gibt.
sehr gut. Also tatsächlich war das nicht unbedingt der Punkt, der mich direkt zum Zweifeln gebracht hat, sondern viel eher einfach diese Frustration, dass man nicht vorankam bis zu ab einem bestimmten Punkt. Also jeder hat irgendwie den einen oder anderen finden können, der ihm den Umsatz beschert hat, um Beraterassistent oder Juniorberater zu werden. Ob das jetzt ein Vertriebspartner war oder vielleicht doch jemanden, den man mal dann als Kunden gewonnen hat. Aber irgendwann kam man halt an den Punkt an, wo es ist, nur sehr schwer weiterging. Und das hat bei mir zu einer sehr starken Frustration geführt. Und dann habe ich angefangen, die Ziele, die mir verkauft wurden, als meine zu hinterfragen. Und dann habe ich irgendwann überlegt, mal angenommen, das klappt wirklich und ich werde irgendwann einer von den richtig erfolgreichen Managern hier bei der Tekis. Ist das Leben, was ich dann führen würde, überhaupt das, was ich führen will? Und das war das erste Mal, wo ich verstanden habe, das, was die immer so als das Nonplusultra verkaufen und dieser unfassbare Karriereweg, das ist nicht das Leben, was ich leben
Da hast du jetzt ein Fass aufgemacht. Also das ist
will.
Rabbit Hole, über die könnte ich wahrscheinlich stundenlang reden. Du hast zwei Schlüsselbegriffe gesagt, die ich spannend finde, die irgendwie bei wahrscheinlich sehr vielen zutreffen, aber die sich die meisten Leute nicht bewusst machen, bis sie mal aus dieser Bubble austreten. Das erste ist das Thema Ziele. Sind das wirklich deine eigenen Ziele? Oder findest du es einfach nur cool, weil jeder im Büro gerne diesen Porsche fahren will oder gerne dieses Einkommen haben will oder sonst irgendwas? Weil es gibt ja super viele Leute im Strukturvertrieb, die ganz, ganz große Ziele haben, sie aber nicht erreichen. Und mein Claim ist, sie erreichen diese Ziele nicht, weil sie nicht daran glauben, dass sie das erreichen werden. Und sie glauben nicht daran, dass sie das erreichen werden, weil diese Ziele ihnen eigentlich egal sind. Das ist nicht das, was sie wirklich wollen. Also das ist schwierig, Ziele zu verfolgen, zu denen du keine emotionale Connection hast. Und das Zweite, was du gesagt hast, und das finde ich noch viel, viel spannender, ist das Leben, was deine Führungskraft lebt, tatsächlich das, was du haben willst. Das ist wirklich ein guter Punkt, weil wenn du mal offen und ehrlich bist, wird dir am Anfang immer verkauft, stell sechs Leute ein, die stellen wiederum sechs Leute an und die stellen dann auch jeweils sechs Leute an und dann, aber wenn du dir mal die Kalender von den Führungskräften in Managerpositionen anschaust, ist da wirklich so viel Zeit für Freizeit? Oder sind da die ganze Zeit irgendwelche Partner-Akquise-Gespräche, Seminare, Webinare, Vorträge? Was weiß ich, als Führungskraft bist du ja nicht nur Führungskraft, sondern häufig auch Therapeut und Life-Coach und musst die Leute zum Umsatz tragen häufig. Ist das das, was du willst?
Ich habe mir die Frage dann auf jeden Fall mit dem klaren Nein beantwortet, weil ich genau das, was du gerade beschrieben hast, halt vor meinen eigenen Augen gesehen habe. Dadurch, dass ich so engen Kontakt mit so einer hohen Managerposition hatte und mir sein Leben dann auch sehr genau angucken konnte und das miterleben durfte, habe ich irgendwann für mich entschieden, das ist auf gar keinen Fall das Leben, was ich führen möchte. Also, das fängt ja damit an, dass du junge 18-jährige, 19-jährige Menschen dazu zwingen musst, Dinge zu tun, die sie nicht machen wollen. Das war für mich so der härteste Reality-Check, den ich irgendwann hatte.
Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, weil das klingt sehr hart.
Ja, das ist auch sehr hart gewesen. Ne? Also ich hatte einen Vertriebspartner in meiner Struktur, der wirklich einer der intelligentesten Menschen ist, die ich in meinem Leben bisher kennenlernen durfte, glaube ich. Also sehr, um das jetzt mal in den AEC-Farben auszudrücken, sehr blau gewesen ist, hat da jeden Stein dreimal umgedreht. Und der hatte damals auch eine Ausbildung bei einer großen Versicherung hier in Münster gemacht und ist dann eben zu uns gekommen nach Ausbildung mit der Hoffnung, jetzt diese große Karriere zu machen. Er hatte nur ein ganz großes Problem oder eine große Herausforderung, die viele andere wahrscheinlich auch haben, und zwar die Angst vor sozialer Ablehnung. Und das war bei dem sehr, sehr stark ausgeprägt, so dass es ihm extrem schwer fiel, Menschen in seinem Umfeld zu akquirieren. Und das ist immer darin geendet, dass er perfekt vorbereitet war, aber trotzdem das Gefühl hatte, dass es nicht ausreicht und er es nicht tun wollte. Und natürlich ist es die Aufgabe einer Führungskraft, jemanden dabei zu unterstützen, über diese rote Linie hinauszuschreiten und sich aus der Komfortzone zu bewegen. Aber die Art und Weise, wie man das macht, das sollte man sich wirklich mal ganz genau überlegen. Und ich weiß noch, es gab eine Situation, da saßen wir im Büro und der Vertriebspartner war fast am Zittern, weil er so aufgeregt war, weil er diese Leute nicht anrufen wollte. Und dann hat mein Führungskraft zu dem gesagt, wenn ich deiner Mutter jetzt eine Wumme an den Kopf halten würde und ich würde abdrücken, wenn du nicht anrufst, würdest du dann anrufen?
Ist das wirklich passiert?
Das ist wirklich passiert.
Alter.
Und das Ergebnis war, dass ich in dem Moment dachte, das ist richtig geile Führung. Der hat gerade einen richtig guten Job gemacht. Das ist meine Führungskraft. Da bin ich richtig stolz drauf. Der hat es dem mal richtig gezeigt, wie das funktioniert. Aus heutiger Perspektive denke ich mir, da sitzt ein 30-jähriger Typ, ja, der in einem Büro sitzt mit drei 18-jährigen oder 19-jährigen Jungen und der setzt sie so geisteskrank unter Druck, dass die solche Dinge tun, die sie für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich bereuen werden. Und ich weiß aus jüngsten Gesprächen mit diesem Vertriebspartner, dass er das bis heute bereut und sich bis heute extrem unwohl in dieser Situation gefühlt hat. Und das tut mir von Herzen leid, dass ich damals dabei saß und dann nichts zu gesagt habe, weil ich sogar so verkorkst im Kopf war, dass ich dachte, das ist das Richtige.
Boah, okay, das ist wirklich hart. Also,
Musst du dir vorstellen. Und das ist der Job, den du dann anstrebst, mit 30 Jahren da zu sitzen und
ja.
sowas jungen Menschen dann vor die Füße zu werfen.
Ich glaube, du hast ja nicht vor, das als Job zu tun. Du hast ja nicht vor, dass das jetzt irgendwie deine Zukunft wird. Aber letztlich bist du ja irgendwo früher oder später darauf angewiesen. Was ich mir halt immer so gedacht habe, ist, oder stimmt gar nicht, das ist eine Lüge. Ich habe mir, als ich drin im System war, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt so rückwirkend betrachtet, habe ich mir so drüber nachgedacht. Wenn du so überlegst, mal angenommen, du bist Repräsentanzleiter. Hast deine, ich weiß nicht, die genauen Sätze kenne ich nicht, sagen wir 22, 23 Promille, irgendwie sowas, ja? Sagen wir 25, damit es sich leichter rechnet. Und du hast in deiner Führung zwei, drei, lass mir einen guten Seniorberater. So, das ist dein Hauptbereich und an dem hast du eine gute Differenz, ungefähr 10 Promille, mehr oder weniger. Wenn dieser Seniorberater jetzt aufsteigt und kein Seniorberater mehr ist, sondern Teamleiter ist, dann hast du jetzt plötzlich nicht mehr 10 Promille Differenz auf ihn, sondern nur noch, keine Ahnung, 5 oder so. Wenn jetzt aber Storni von seiner Seniorberaterzeit kommt, zahlst du die Storni mit 10 Promille Differenz, aber die neuen Einnahmen, die reinkommen, da hast du ja nur 5 Promille Differenz da drauf. Das heißt, du bist irgendwann, wenn die Leute aufsteigen, bist du ja gezwungen, neue Leute aufzubauen, weil du wieder neue Differenz und neuen Overhead brauchst. Wenn jetzt der Super-GAU passiert, und das habe ich auch erlebt, dein bester Bereich kommt plötzlich und wird stufengleich mit dir. Hast ja gar keine Differenz mehr drauf.
Richtig. Und deswegen, das hatte ich am Anfang gesagt, ist das bei uns zumindest so gewesen, dass aufschreitende Teamleiter, die auf dem Weg zum Repräsentanzleiter gewesen sind und von ihrer Art und Weise nicht ins System gepasst haben, mehr oder weniger dazu genötigt wurden, die Aufbauerkarriere zu verlassen, in die Sales zu wechseln, damit dann darunter zwei oder drei Teamleiterbereiche oder Seniorbereiche wieder frei wurden, auf die man dann wieder eine vernünftige Leitungsvergütung hatte.
Vielleicht auch hier ein bisschen Kontext, weil böse Zungen würden jetzt behaupten, dass du das jetzt einfach so in den Raum stellst. Kannst du da vielleicht ein bisschen Kontext geben, was da passiert ist, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, was du damit meinen könntest? Die wurden dazu gezwungen, irgendwie die Karriere zu wechseln?
Also gezwungen ist vielleicht das falsche Wort. Ich will mich hier auch nicht in rechtliche Schwierigkeiten bringen, aber es ist häufig so gewesen, dass bei uns Strukturen irgendwie untereinander total verstritten waren. Das heißt, der Seniorberater hatte total Stress mit seinem Teamleiter und der Regionalmanager darüber hat dann mit ihm immer versucht, die Wogen zu glätten. Und es war dann so, dass der Seniorberater und der Repräsentanzleiter mit denen total Stress hatte. Die haben sich auf den Tod gehasst. Und der Repräsentanzleiter oder der Teamleiter, der damals auf dem Weg war zum RL, hatte dann auch teilweise Differenzen mit seiner direkten Führungskraft, dem Regionalmanager. Und dann wurde ihm empfohlen, weil er einfach von seiner Art und Weise nicht in die Führungskarriere passt. Ja, da gab es damals auch E-Mails, die vom Generalmanager selber geschrieben wurden, die dann an den Teamleiter verschickt wurden, die dann auch bei uns im Büro rumgingen. Jeder hat das irgendwie mitbekommen, wo dann drin stand, wird empfohlen, dass du die Aufbauerkarriere verlässt und in die Sales wechselst, damit du da dich frei entfalten kannst und der sein kannst, der du sein willst und die Aufbauerschiene nicht mehr oder weniger verpestet ist mit deiner Art. So war so der Unterton.
Obwohl er auf dem Weg zum Repräsentanzleiter war.
Richtig.
Also,
Obwohl er genau den Job eigentlich erfüllt hat, den man von
ja.
ihm wollte, war die Belohnung dann, pass mal auf, du kannst dich jetzt noch zum RL krönen lassen und dann wechsel bitte in die Sales, damit hier wieder Ruhe im Stall ist, sage ich mal.
Also um zurückzukommen zu dem Punkt, den wir gerade eigentlich besprochen haben, eigentlich bringst du dich als Aufbauer häufig in Schwierigkeiten, die du gar nicht haben willst. Jetzt kommt ein Punkt, ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich erst, ich glaube, vor 2 Wochen geführt habe, mit einem sehr, sehr ambitionierten jungen Mann, der direkt unter der Führung eines Generalmanagers ist. Und wenn du unter der Führung von so einem Generalmanager bist, der auch noch einen gewissen Ruf hat, dann bist du fest davon überzeugt, dass du alles besser machst als alle anderen und anders als alle anderen. Er hat gesagt, wenn du den Job richtig machst, als Aufbauer, dann hast du ausgesorgt und dann hast du diesen ganzen Scheiß außenrum nicht mehr. Dann interessiert es dich auch nicht mehr, wie viel Promille oder Provision du auf einen einzelnen Vertrag bekommst, weil du dann Differenz auf viele Leute hast. Aus meiner Perspektive spricht dann ganz, ganz häufig das Ego. Und dieser rote Charakter, wenn man in LEC-Farben sprechen möchte, der dann einfach sagt, ja, also wenn solche Umstände passieren, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Karin, bei euch im Büro, dann hast du als Führungskraft einfach versagt. Dann hast du einfach versagt und hast es einfach falsch gemacht und dann wird damit das Ganze abgestempelt. Und auch die ganzen Risiken, die du als Aufbauer hast, die keiner anspricht. Und ich finde, die Risiken, die du als Aufbauer hast, sind aus unternehmerischer Sicht gesehen riesengroß. Zum einen, du hast irgendwo immer diesen neue Partner-Akquise-Aufbauzwang, sodass du dann irgendwann mit 30 da sitzt und, wie du gesagt hast, also ich zitiere, 18-Jährige dazu zwingst, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen. Zum anderen hast du aber auch noch einen riesigen Klumpenrisiko, ja, Bereich, wo, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber stell mal vor, du baust einen sehr starken Teambereich aus. Und jeder, der irgendwie im Bereich Aufbau mal tätig war, der weiß, es gibt eine Regel, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das ist bei den meisten so, 20% deiner Struktur bringen 80% vom Umsatz. Punkt. Der Rest ist irgendwie so da. Wenn jetzt diese 20% wegfallen, weil die checken, hey, ich möchte einen anderen Karriereweg gehen, egal aus welchen Gründen, auf Deutsch gesagt, du bist gefickt. Weil dein Einkommen plötzlich von heute auf morgen gefühlt über Nacht 70% sinkt. Und jetzt bist du in der Falle, du musst wieder neue Leute ranholen und es wieder aufbauen. Und das sind so Risiken, die bespricht irgendwie keiner.
Nee. Das wird dann vielleicht mal abgefangen durch Umstrukturierungen. Das gab es bei uns dann auch, dass bestimmte Vertriebspartner eben in andere Strukturen untergeschlüsselt wurden, sodass dann die eine Struktur gestärkt wurde. Das war tatsächlich bei mir auch der Fall. Also ich habe quasi auch einen Vertriebspartner geschenkt bekommen, mehr oder weniger. Ja, ich bin darüber sehr dankbar und froh gewesen. Das ist auch heute nach wie vor einer meiner besten Freunde und mittlerweile auch erfolgreich im Maklertum. Aber damals war das natürlich eigentlich auch eine uncoole Situation, weil dem Vertriebspartner erklärst du ja damit dann eigentlich in dem Moment, hey, pass mal auf, du gehst lieber mal dahin, weil wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass du richtig erfolgreich wirst in dem, was du tust, ja, und auf jeden Fall eine erfolgreiche Führungskraft wirst, dann würde ich dich ja nicht in eine andere Struktur abschieben. Ich mache das jetzt aber, um eine andere bestimmte Struktur zu stärken. Und ich schieb dich quasi ab, damit gibst du ihm ja eigentlich quasi das Gefühl, dass du nicht an ihn glaubst in dem Moment.
Krasse Perspektive. Ich glaube, so haben wir darüber hier im Podcast noch nie gesprochen, weil ganz viele Menschen, die irgendwie rausgehen und Makler werden wollen, die viel mehr das Ziel Beratungsqualität verfolgen als Aufbau. Aber klar, Aufbau im Strukturvertrieb hat super, super viele Chancen. Und wenn du das richtig machst, gibt es ja genug Beweise dafür, kannst du auch sehr viel Geld damit verdienen. Muss man auf jeden Fall sagen. Aber du hast halt auch ein riesiges, riesiges unternehmerisches Risiko. Von Karriereplanänderungen seitens des gesamten Strukturvertriebes oder von Anpassungen im Geschäftsmodell im Sinne von Produktauswahl wird angepasst oder sonst irgendwas will ich noch gar nicht sprechen. Aber alleine, dass du halt den größten Teil deiner produktiven Partner verlieren kannst, ich glaube, das ist ein Punkt, den jeder Aufbauer erstmal abstreiten wollen wird oder sich das Ganze nicht bewusst machen wollen wird. Ja, also ich kann schon verstehen, warum du dann gesagt hast, das sind nicht meine Ziele. Wie ging es dann weiter?
Ja, also ich habe dann damals halt für mich durch die Frustration, dass ich ständig auf derselben Stelle war und nicht weiterkam, erstens gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht mehr so das, was ich mir dadurch irgendwann erhofft habe. Also irgendwie fing an, die ganzen Träume zu zerplatzen. Gleichzeitig eben der Reality-Check, dass ich gesehen habe, das Leben, was da auf einen warten würde, theoretisch ist auch nicht unbedingt so geil. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich halt mir in Münster hier einen kleinen Standort geteilt habe mit einem Teamleiter, der damals für mich auch eine große Vorbildsfunktion hatte und wo ich immer dachte, der hat eigentlich genau das, was ich jetzt als nächsten Schritt brauche. Und der ist dann damals von einem auf den anderen Tag einfach aus unseren WhatsApp-Gruppen verschwunden und keiner wusste warum. Und er durfte auch mit niemandem reden und man durfte auch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen und war einfach weg. Und aus heutiger Perspektive weiß ich, was mit ihm passiert ist. Er ist Makler geworden und hat sich gedacht, er macht das Ganze mal so ein bisschen professioneller und spaßiger. Das wusste ich aber in dem Moment tatsächlich nicht. Also ich habe darüber keine Informationen gehabt. Nur das war dann am Ende für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn der jetzt auch nicht mehr hier ist und selbst jemand, der als Teamleiter hier eigentlich alles das hatte, was ich haben will, sich dazu entscheidet, offensichtlich was anderes zu machen, dann ist es für mich jetzt auch Zeit zu gehen. Und ich kannte damals die Perspektive Maklerschaft noch nicht oder Maklertum. Ich wusste einfach nicht, dass es das gibt, weil ich auch nicht wusste, dass er dahin gegangen ist. Und habe für mich dann erstmal entschieden, die Finanzdienstleistungsbranche ist es einfach für mich nicht, weil ich dachte bis zu dem Zeitpunkt wirklich, Tekes wäre der einzige Ort, bei dem du in der Finanzdienstleistungsbranche erfolgreich sein kannst. Und wenn du es hier nicht schaffst, weil du zu schlecht bist, was ich mir damals dann halt, das war meine Erkenntnis, dann wirst du auch in der Finanzdienstleistungsbranche nicht erfolgreich.
Weil bei uns ist es eine angeleitete Selbstständigkeit. Und wenn du schon in der angeleiteten Selbstständigkeit, also mit Anleitung, wenn du es hier nicht schaffst, wie willst du es dann draußen in der richtigen Selbstständigkeit schaffen?
Richtig. Also ich war in dem Moment wirklich einfach von mir selber auch gekränkt und habe gesagt, okay, du bist einfach nicht erfolgreich. Ich wollte auch nicht so enden wie einige andere Seniorberater bei Tigis, die wirklich 5, 6, 7 Jahre lang Seniorberater bleiben, weil sie den Sprung dann zum Teamleiter in die Aufbaustruktur nicht schaffen. Davor wollte ich mich auch bewahren und dann habe ich gesagt, okay, dann suchen wir jetzt was anderes. Dann habe ich mir andere Branchen gesucht.
Bevor wir da weitergehen, ich würde diesen Punkt einfach nur noch super gerne aufgreifen. Ich weiß nicht, wie man das Ganze anders nennen kann als Konditionierung. Das wird dir beigebracht, aber nicht nur bei Theke, sondern in jedem Strukturvertrieb generell, würde ich sagen. Wir sind der geilste Laden. Wir haben die meisten Partner. Wir haben die meisten Kunden. Wir haben die beste Produktqualität. Wir sind das Allerbeste hier und das alles andere ist Schmutz. Und wenn du woanders auch nur darüber nachdenkst, hinzugehen, dann bist du absolut minderwertig. Das ist der Tenor, der generell aus meiner persönlichen Erfahrung in ganz vielen Strukturvertrieben herrscht. Und der klassische Weg ist ja, du lernst einen Strukturvertrieb kennen und es wird dir von vornherein verkauft, wir sind die Geilsten. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, du glaubst sofort, dass wir die Geilsten sind. Und dann hast du gar nicht mehr so die Inspiration, Motivation, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das Paradoxe daran ist ja, du erklärst deinen Kunden auf täglicher Basis, wenn du Kundentermine hast, dann gibt es ja viele, die haben nicht so viele, aber du erklärst, wenn du Kundengespräche hast, Vergleich, guck dir das an, leg mal beide Angebote nebeneinander, welches passt besser zu dir? Aber seltsamerweise passt das nicht auf Vertriebe zu. Da ist Vergleich verboten. Und wenn du dir das mal bewusst machst, dann. Also bei aller Liebe, mir fällt kein anderer Begriff als Konditionierung ein.
Das Krasseste war ja dann, in dem Moment habe ich auch gecheckt, wie wenig unsere Führungskräfte eigentlich über ihre Konkurrenz wissen. Weil als dann mein damaliger Büropartner dann die Tigis verlassen hat, wurden erstmal ganz viele Lügengeschichten über den verbreitet, warum das so ist. Es ist noch ein anderer gegangen, kurz vor ihm, über den wurde erzählt, der wurde gekündigt. Und dann über den Finn, der gegangen ist, wurde erzählt, der hat jetzt seine Werte verkauft, der ist jetzt zur Vorfinanz gewechselt. Für mich war das, dann wirkte das immer so, als wäre die Vorfinanz ein anderer Strukturvertrieb, bei dem man jetzt arbeiten könnte, wo man dann nur Bausparverträge verkauft. So wurde uns das quasi suggeriert. Und das Witzige war, weil ich so falsch geframed wurde, habe ich gar nicht gecheckt, als ich dann über Umwege selber in die Maklerschaft gekommen bin, dass ich gerade dasselbe mache wie die beiden. Weil mir das so komisch verkauft und erklärt wurde, dass ich gar nicht verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Und dann haben wir uns durch Zufall mehr oder weniger auch wieder getroffen und wieder zueinander gefunden. Und dann haben wir darüber gesprochen, was wir jetzt machen. Und dann haben wir gemerkt, Alter, wir machen eigentlich relativ dasselbe. Nur es ist ganz anders, als uns das früher erklärt wurde, was es eigentlich ist. Und das war für mich auch nochmal so ein Reality-Check, wo ich dachte, wie kannst du so sicher sein, dass du bei dem richtigen Laden bist, wenn du gar keine Ahnung hast, was die Alternative überhaupt ist?
Weil die Alternative gar nicht zugelassen wird. Es wird ja nicht erlaubt.
Dazu gibt es auch noch eine witzige Story. Ich bin Anfang des Jahres dann aus dem Strukturvertrieb raus und meine Führungskraft und ich hatten wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Zumindest hat er mir das verkauft, dass es so ist. Ob das wirklich so war, kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen. Auf jeden Fall hat er mir damals noch, als ich gegangen bin, gesagt, du bist einer meiner besten Freunde, bist wie ein Bruder für mich. Ja, ne, bla bla blub, das klassische Gelaber, was man da so kennt. Und er hatte kurz darauf irgendwann Geburtstag und hatte mich zu seinem Geburtstag auch noch eingeladen. Und hat mir gesagt, du kannst auf jeden Fall kommen, egal ob du Vertriebspartner bist oder nicht, ist völlig egal. Und als er dann irgendwann mitbekommen hat, weil ich auch mit ihm noch darüber gesprochen hatte, was ich jetzt beruflich mache, wurde ich zu dem Geburtstag auf einmal nicht mehr eingeladen. Einige Wochen danach hatten wir nochmal ein Gespräch, weil er auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er will nochmal so ein paar Sachen irgendwie klären, weil er da Klärungsbedarf hätte. Und dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, am meisten habe ich enttäuscht, dass du mich zu deinem Geburtstag nicht mehr eingeladen hast, obwohl du mir ja gesagt hast, dass ich eingeladen bin. Und dann war seine Erklärung, warum er mich nicht eingeladen hat, dass er Angst davor hatte, dass ich anderen Vertriebspartnern von ihm erzähle, was ich jetzt mache, und sie dann dasselbe tun wollen. Und dann habe ich mir gedacht, Junge, wenn du Angst davor haben musst, dass deine Vertriebspartner auf deinem Geburtstag von einer besseren Geschäftsidee erfahren als deine eigene, spätestens dann musst du doch mal auf die Idee kommen, dass das, was du gerade machst, nicht das Richtige ist.
Also ob das eine bessere Geschäftsidee ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es wäre erstmal eine andere Geschäftsidee. Das ist das typische Dilemma von Strukturvertrieblern oder von Freundschaften im Strukturvertrieb, weil ich glaube, es ist nicht immer so. Also ist klar, es gibt so Situationen und Szenarien, wo man einfach sagt, okay, wenn der Vertriebspartnervertrag endet, dann ist die Freundschaft vorbei. Da hatten wir jetzt auch in den vergangenen Podcast-Episoden den Marcel Hoppe hier, bei dem war es noch krasser. Also seine Führungskraft oder seine Geschäftsführung im Strukturvertrieb war sein, also Marcel war Trauzeuge dort. Das ist nochmal eine ganz andere Connection. Und danach war das vorbei, nachdem der Vertriebspartnervertrag beendet wurde. Ne? Und man kann jetzt natürlich die Sichtweise einnehmen, sobald man kein Geld mehr aneinander verdient, ist man nichts mehr wert. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hast du gar keine andere Wahl als Strukturvertriebler, als zu sagen, um mein Geschäftsmodell zu schützen, darf ich einfach keinen Kontakt mit diesen Personen haben, weil wie sieht denn das aus? Ihr geht zu zweit mit einem dritten potenziellen Partner irgendwo was trinken und dann fragt der potenzielle Partner dich, und bist du auch bei Tekis? Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder zu lügen und sagen, hä? Oder du sagst halt nein. Und dann wird er fragen, warum nicht? Was machst du? Und dann erklärst du ihm deine Sichtweise, deine Vorteile. Und dann wird er wahrscheinlich für sich selbst beurteilen können, hey, vielleicht ist dieser Weg für mich besser als der andere Weg. Und das ist einfach kontraproduktiv für das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich Leute reinholen und sagen, wir sind die Geilsten. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und paradox ist, also das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie du das gesagt hast, so. Wenn du Angst hast, dass auf deinem Geburtstag ein anderes Geschäftsmodell Gehör findet und dass die Leute alleine wegen einem Gespräch auf dem Geburtstag auf die Idee kommen könnten, wegzugehen, dann wäre es doch zumindest mal, ich glaube, der englische Begriff ist reasonable, also das ist ja, nachvollziehbar oder logisch, dass du mal selbst hinterfragst, ist dieses Geschäftsmodell das, in dem ich die nächsten 40 Jahre sein will? Ja.
Ich meine, er hätte ja auch einfach sagen können, dass er keine Lust hat, dass ich komme, weil er so sauer auf mich ist, dass ich den Vertrieb gewechselt habe. Aber er hat ja sich bewusst dazu entschieden, mir diese Ausrede jetzt aufzutischen. Und dann musst du ja selber drüber nachdenken, was da eigentlich hintersteckt.
Das hat so ein bisschen denselben Vibe. Manchmal mache ich das in Gesprächen, wenn Leute mich challengen und versuchen mir zu verkaufen, dass sie im geilsten Vertrieb der Welt sind. Dann challenge ich die auch und sage, wenn dein Vertrieb der geilste der Welt ist, warum stehen dann die Leute in die Schlange bei dir und bewerben sich? Müsste doch jemand mitbekommen haben, dass es der geilste Vertrieb der Welt ist. Dann müssten doch die Leute freiwillig Bewerbungen hinschreiben und sagen, darf ich bei euch arbeiten? Warum müsst ihr dann Gin-Tastings und Mario Kart-Abende und Football-Events oder sonst irgendwas veranstalten, um Leute davon zu überzeugen, dass sie gemeinsam mit euch etwas starten sollen? Wenn das so eine geile Unternehmung ist, dann lad die Leute doch einfach auf den Geburtstag ein und die sollen selber sich selbst bei euch bewerben und keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Irgendwie passt das doch nicht zusammen. In jeder geilen Company hast du doch Leute, die dahin wollen. Und hier musst du die Leute davon überzeugen, dass sie dahin wollen. Karim, super spannende Story bis hierhin. Aber irgendwann hast du ja doch die Entscheidung getroffen, dass Finanzdienstleistung vielleicht als Gesamtbranche gar nicht das Problem ist, sondern dass das das Geschäftsmodell war. Weil, also das ist auch eine Sache, von der ich heute noch fest überzeugt bin. Und das sage ich auch jedem, der mich danach fragt. Ich glaube, für den Kunden, wenn die Beratung richtig gemacht wird, unter der Voraussetzung, ja, es gibt natürlich auch viel Pfusch in vielen Strukturvertrieben, aber wenn die Beratung richtig gemacht wird und wenn die Produktauswahl, die zugänglich wird, gut ist, und ich glaube, bei Tekis ist das eine gute Produktauswahl, die da zugänglich gemacht wird, dann ist es für dich als Kunde eigentlich scheißegal, ob du Kunde bei einem Makler oder bei einem Vertriebspartner von Tekis oder bei einem Vertriebspartner von irgendeinem anderen Vertrieb bist. Als Kunde spürst du das gar nicht so sehr. Aber als Partner, als Unternehmer, als Selbstständiger, spürst du schon einen Unterschied im Geschäftsmodell, wenn du vergleichst, was es da so gibt, oder?
Absolut. Also ich meine, dieser Satz, im Strukturvertrieb arbeitest du im System eines anderen und als Makler baust du dir dein eigenes System auf, finde ich, trifft es ganz gut, weil das war auch die Erkenntnis, die ich dann am Anfang im Maklertum hatte. Erstmal hattest du gar keine Ahnung, wo du jetzt eigentlich anknüpfen kannst und was jetzt so der nächste Schritt ist. Glücklicherweise gab es damals und gibt es ja heutzutage immer mehr coole Projekte, dem man sich anschließen kann und coole Möglichkeiten über Learning Schools und was auch immer, den Einstieg zu finden. Und damals war es für mich auch erstmal eine ganz neue Welt, die ich entdecken durfte. Und alleine diese Erkenntnis zu haben, wie facettenreich die Beratungslandschaft in Deutschland eigentlich ist, war für mich wahrscheinlich somit die wichtigste Erkenntnis meines Lebens bisher, weil ich verstanden habe, okay, ich habe hier grenzenlose Möglichkeiten und kann mir das genauso zusammenbasteln, wie ich das möchte. Und das ja, war so der Startschuss damals für einen echt coolen Berufsweg, den ich bisher eingeschlagen habe und wo ich sehr froh bin, dass ich den für mich gefunden habe.
Anschluss finden ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, weil im Strukturvertrieb wird ja häufig immer so erzählt, ja, als Makler kann sein, dass du da ein paar Promille mehr hast, aber wenn du rausgehst, bist du halt komplett, völlig zu 100% auf dich alleine gestellt und musst alles selber machen. Von Abrechnung bis keine Ahnung was. Wie sind da so deine Erfahrungen?
Meine Erfahrung war ganz anders. Ich habe glücklicherweise dann relativ schnell die Vorfinanz kennengelernt und verstanden, hier gibt es eigentlich alles, was es bei der Tekis vorher auch gab und noch vieles mehr. Das heißt, ja, ich war wirklich überwältigt davon, wie einfach es ist, sich diese ganzen Systeme, Weiterbildungssoftwares und alle möglichen Abrechnungsfunktionen, die es so gibt, die man so braucht, irgendwie selber zusammenzusuchen und das auch genauso zu gestalten, wie man das haben möchte. Und vor allem natürlich ein Netzwerk, also ein grenzenloses Netzwerk. Ne? Bei Tekis ist es ja so, dass das Netzwerk auch irgendwann limitiert ist, weil es gibt halt auch nur eine gewisse Anzahl von Vertriebspartnern, die bei der Tekis arbeiten. Und mit Vertriebspartnern außerhalb des Vertriebs darfst du ja nicht sprechen. Das sind ja immer alles irgendwie die
Ja,
Feinde.
also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass du da nicht damit sprechen darfst, aber wie wir es vorhin gesagt haben, du ziehst es halt häufig nicht in Erwägung. Also meine Erfahrung ist genau die, wie die Erfahrung, die du gemacht hast. Der Austausch im Strukturvertrieb beläuft sich halt nur, oder in vielen Fällen, ich will jetzt nicht sagen generell für alle, aber in vielen Fällen ist es halt so, dass du immer nur die Meinung des Strukturvertriebes bekommst. Also eigentlich egal, ob du jetzt deine direkte Führungskraft in deinem Büro fragst oder jemanden aus dem anderen Ende von Deutschland, du kriegst mehr oder weniger die gleiche Lösung angeboten. Ne? Und das muss nichts Schlechtes sein, aber da fehlt dann so ein bisschen, das habe ich zumindest gemerkt, da fehlt dann immer so ein bisschen Neues, da fehlt ein bisschen Innovation, da fehlt so ein bisschen andere Ideen mal auszuprobieren. Und wenn es um Kundenakquise geht, kriegst du wahrscheinlich von vier verschiedenen Führungskräften die gleiche Antwort. Schreib dir eine Potenzialliste, mach Events, lad Leute ein. Aber da kommt keiner auf die Idee, bau mal online eine Marke auf und schalte Ads, damit du Leads generierst. Aber ist ja irgendwo logisch. Du kannst von Leuten nur das lernen, was sie selbst können.
Und das war für mich damals dann der größte Change, was meine Sicht auf die Finanzdienstleistungsbranche anging. In der Zeit bei Tekis wurde uns immer erklärt, dass die FDL ein Verkäufermarkt ist. Das heißt, die Produkte und Dienstleistungen müssen verkauft werden. Niemand kommt auf die Idee, sich selber für so eine Beratung zu bewerben oder sich. Denn mein Führungskraft hat immer gesagt, keiner kommt morgens auf die Idee und denkt sich, heute setze ich mal mit meiner Altersvorsorge auseinander. Das ist wahrscheinlich auch so, außer du triggerst diesen Gedanken. Und genau das entsteht dann durch gutes und intelligentes Marketing. Und das war damals dann so für mich der Türöffner, eine völlig andere Welt, als ich verstanden habe, okay, es muss nicht nur ein Verkäufermarkt sein, sondern du kannst hier auch einen Käufermarkt bedienen, wo Menschen auf dich zukommen, eine Bestellung aufgeben und du musst diese Bestellung einfach abarbeiten.
Würdest du vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dein Arbeitsalltag jetzt im Moment so aussieht?
Ja, also wir spielen unterschiedliche Projekte, indem wir vor allem ja, Leads generieren in verschiedenen Berufsgruppen. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir bis zu 100 Kundenanfragen, qualifizierte Kundenanfragen von Menschen in ganz Deutschland pro Tag generieren, die sich bei uns auf eine Beratung bewerben. Und das heißt nicht, dass sie sich bei uns eintragen, weil die jetzt mal wissen wollen, wie man, keine Ahnung, früher bei Tekis gab es immer dieses LSP, Lebensstandard-Sicherheitsplan. Da hat man sich Potenziale gesucht, die zu viel Geld ausgeben und zu wenig Geld überhaben. Den hast du dann das Amazon Prime-Konto gekündigt, damit du einen 5 € Riester platzieren konntest. Ja, sondern du kannst dir jetzt wirklich Kundengruppen suchen, bei denen du planbar einfach extrem viel Geschäft platzieren kannst, weil die bereit sind und auch die Möglichkeit haben, dieses Geschäft umzusetzen.
Auch hier nochmal, ich glaube nicht, dass das Standardprozedere der Theke ist, dass man irgendwie in Amazon.
Das war damals ein Vertriebsansatz bei uns. Also LSP, das war eine Kampagne, die ausgerollt wurde, wo wir gezielt Potenziale in unserem Umfeld gesucht haben, die aktuell mit ihren Ausgaben nicht klarkommen. Das heißt, du lockst die zu dir, um denen beizubringen, wie man ihre Ausgaben richtig strukturiert. Und dann war der nächste Schritt dann. Und jetzt platzierst du ein Produkt mit den Ersparnissen quasi dann, diese Produkte zu besparen. Und es ist dann in 3 Monaten wieder in Storno gegangen, weil das Amazon-Abo doch wieder abgeschlossen wurde. Also das war tatsächlich ein Akquiseansatz bei uns damals.
Das ist krass. Also, aber ich wollte jetzt auch ein bisschen die Strukturvertriebe ein bisschen in Schutz nehmen, weil wird ja nicht bei allen so sein und wird ja auch nicht ein Geschäftsmodell von denen sein. Man will die ja auch nicht schlechter stellen, als sie sind. Aber die Idee dahinter ist halt eine komplett andere. Also ich habe irgendwann mal gelernt, dass du im Unternehmertum ein wichtiges Hauptziel hast, insbesondere in der Anfangszeit, und das ist Cashflow. Cashflow ist King. Du musst Geld verdienen. Und es ist leichter, Geld zu verdienen mit Kunden, die Geld haben, als Kunden, die kein Geld haben. Und soweit ich das verstanden habe, ist es so bei dir, dass du nicht mehr Gin-Tastings veranstalten musst und nicht mehr irgendwo Leute anquatschen musst und hoffen musst, dass jemand fragt, was du beruflich machst, um zu pitchen, sondern dass du jetzt einfach Kundenkontakte in dein CRM reingeflogen bekommst, die du abtelefonieren kannst. Es werden wahrscheinlich auch nicht alle super begeistert und Interesse daran haben. Auch in der Lead-Beratung hast du irgendwo eine Quote. Aber diejenigen, die interessiert sind, mit denen legst du einen Termin, die berätst du einfach. Und ich glaube, du könntest sogar von überall aus arbeiten, oder?
Richtig. Also es ist so, dass wir einen Standort in Düsseldorf haben, wo Büroräume zur Verfügung stehen, die man nutzen kann. Aber am Ende des Tages kannst du von überall aus beratend tätig sein, ob in Deutschland oder im Ausland. Und genau, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir bekommen qualifizierte Kundenanfragen rein, die sich für verschiedene Themen dann letztendlich bei uns eintragen. Und Die geben wir dann entsprechend an unsere Makler und Maklerinnen weiter, mit denen wir kooperieren, die dann diese Kundenanfragen abarbeiten. Und der Vorteil, den du dann halt als Makler hast, ist, dass du eine komplette Infrastruktur nutzen kannst, in dem Marketing, Social Media Auftritt und so weiter komplett übernommen wird, klare Strukturen und Prozesse vorhanden sind, die du quasi benutzen kannst und eigentlich nicht mehr machen musst, als dich an deinen Arbeitsplatz zu setzen und abzuarbeiten.
Sucht ihr zufällig noch Leute?
Aktuell tatsächlich schon. Gut, dass du es ansprichst. Also es ist mittlerweile so, dass wir einfach zu viele Kundenanfragen haben, die wir mit den, ja, mit der Manpower, die wir aktuell haben, nicht abgearbeitet kriegen. Das heißt, wenn da draußen irgendwer ist, für den sich das interessant anhört und der sagt, das könnte eine Perspektive für mich sein, dann darf er sich natürlich gerne melden.
Vielleicht, damit das Ganze auch spannend ist, ja, weil es bisher bieten wir nur Arbeit an. Oder das, was du gerade angeboten hast, ist Arbeit. Also du kommst zu mir, du kriegst Kundenanfragen, du musst arbeiten. Aber so im Schnitt in Euro, die beim Berater auf dem Konto landen, was verdienen so eure Jungs, wenn sie sich in so ein Projekt bei euch anschließen?
Unteren fünfstelligen Bereich. Also das geht relativ schnell, dass man ein Einkommen von über 10.000 Euro pro Monat generiert. Es gibt natürlich auch mal Monate, in denen man dann schnell in den Urlaub fährt. Ich glaube, unser größtes Problem oder unsere große Konkurrenz ist auf jeden Fall die eigene Komfortzone der Berater und Beraterin. Das heißt, die sind natürlich Einkommensstufen gewohnt, die man vorher nicht so kannte, die man relativ schnell dann bricht und erreicht, und dann kommt man schnell in so einen Gemütlichkeitsstatus rein, wo sich dann die Ergebnisse natürlich 2 Monate später auch auf dem Konto zeigen. Aber generell ist es schon gut möglich, als vernünftiger Berater, der seinen Job gewissenhaft macht, in dem Bereich zu verdienen.
Das
Gute
heißt,
Berater bei uns
wenn
verdienen auch
jetzt
gerne mal.
jemand hier zuhören sollte, der einen 34D hat, der keinen Bock mehr hat, irgendwelche Gin-Tastings zu machen oder irgendwo auf Zufallsmarketing zu hoffen, dann kann er sich bei dir melden. Und er kriegt eine komplette Ausbildung, wie er die Kundenkontakte abarbeitet. Er kriegt ein komplettes Beratungskonzept in die Hand, Beratungspräsentation, Beratungssoftware, Vergleichsprogramme, alles for free. Er kriegt Kundenkontakte, die er abarbeiten kann. Und alles, was er machen muss, ist sich regelmäßig vor seinen Laptop zu setzen, eine Beratung zu machen. Und damit macht er dann 10er pro Monat.
Richtig.
Ja, also würde ich nicht machen, was ich mache. Ich würde mich wahrscheinlich bei dir melden.
Das darfst du natürlich auch jetzt noch gerne tun. Nee, Quatsch.
Ja,
Aber.
eines Tages vielleicht, wenn ich zu viel Zeit habe und mir langweilig ist, dann melde ich mich nochmal bei dir. Vielleicht können wir ein bisschen gucken, wer die höheren Zahlen schreibt, wenn wir uns ein bisschen ins Zeug legen. Aber darum soll es ja nicht gehen. Karim, vielleicht zum Schluss nochmal. Wie kann man sich denn bei dir melden? Also wie kann man dich kontaktieren? Ist es okay, wenn ich einfach deine Kontaktdaten, Instagram, Telefon oder wie auch immer in die Shownotes packe, damit andere
Klar.
Leute da Interesse haben, da einfach mal durchklingeln können?
Ja, sicher. Die dürfen mir gerne direkt über WhatsApp schreiben. Man darf mich auch gerne über Instagram kontaktieren oder mir eine Mail schreiben. Ich gebe dir alle Kontaktdaten rüber. Die kannst du damit reinpacken. Das ist gar kein Problem.
Ja, Leute, also wenn ihr da Bock drauf habt und mal wirklich gute Prozesse in der Finanzdienstleistung haben wollt, dann dürft ihr Karim kontaktieren. Ihr dürft ihn, was weiß ich, mit Fragen penetrieren, wie ihr wollt. Er ist da sehr offen dafür. Karim, vielleicht zum Abschluss, bevor wir jetzt diese Podcast-Episode beenden. Wir hatten doch ziemlich viel Content hier drin, auch krasse Erfahrungsberichte von dir. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht an derselben Stelle ist wie du vor ein paar Jahren, der entweder glaubt, dass sein Strukturvertrieb das Nonplusultra ist oder vielleicht schon einen Schritt weit ist und merkt, hey, weiß nicht, ob das jetzt meine Karriere für immer sein wird. Was wäre so dein wichtigstes Learning oder dein wichtigster Rat an jemanden, der jetzt gerade zuhört, der im Strukturvertrieb ist und überlegt, ob das die Zukunft für ihn ist?
Also ich glaube, man sollte sich selber nicht aufgeben, nur weil man in dem System, in dem man gerade feststeckt, nicht erfolgreich ist. Das ist das wichtigste Learning, was ich hatte. Und man sollte fest daran glauben, dass man selber Fähigkeiten hat, die vielleicht auf einem anderen Spielplatz deutlich besser zur Geltung kommen als da, wo man gerade ist. Und man sollte die Offenheit besitzen, sich die Möglichkeiten, die uns das Internet und Social Media und alles weitere aktuell bieten, auch anzunehmen und seine beruflichen Perspektiven innerhalb der Branche, wo man gerade ist, vielleicht ein bisschen zu erweitern. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass es da deutlich mehr gibt als das, was man bisher so kennt.
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ganz, ganz vielen Leuten, die entweder noch nicht zu 100% sicher sind, ob der Weg, den sie im Strukturvertrieb gehen, der Weg für die nächsten 40 Jahre ist, oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon ein bisschen anfangen zu zweifeln, dass der Hauptgrund, warum Leute sich nicht informieren oder nicht gucken, ob ihre Fähigkeiten, wie du so schön gesagt hast, auf einem anderen Spielplatz besser zur Geltung kommen, der ist, dass ihnen so ein bisschen der Anschluss fehlt, um sich mit jemandem zu connecten und Fragen zu stellen. Jetzt ist es so, dass, klar, man kann sich natürlich hier über diesen Podcast oder generell melden sich auch ganz viele Leute bei uns zu sprechen mit mir, aber ich erfülle, glaube ich, eine ganz andere Zielgruppe. Also ich bin jetzt 10 Jahre älter als du und ich spreche auch mit anderen Leuten. Wenn jetzt aber wirklich jemand jung und ambitioniert ist und mal deinen Weg verstehen möchte und sich vielleicht mal mit dir austauschen möchte. Ist das so, wenn die Leute sich auch bei dir melden, wenn sie jetzt nicht mit oder für dich arbeiten wollen?
Absolut. Ja, also erstmal, was das Thema Alter angeht, wir haben auch Leute bei uns im Team, die schon über 30 sind und mit uns zusammenarbeiten. Also es ist nicht so, dass wir natürlich ausschließlich mit jungen Menschen zusammenarbeiten, aber gerade denen können wir natürlich eine coole Perspektive bieten. Auch unabhängig davon, ob man mit uns zusammenarbeitet oder nicht, findet man bei uns Menschen, die ähnliche Ziele haben und auch den Zugang zu Ausbildung und Weiterbildung in dem Bereich, die wirklich sehr viel wert ist, um da langfristig erfolgreich zu sein.
Sehr cool. Würde ich sagen, ist das fast schon der perfekte Abschluss. Leute, wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen mehr über Karim zu erfahren, folgt ihm auf Instagram, checkt seine Kontaktdaten in den Shownotes, schreibt ihn, ruft ihn an. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Elite-Projekt, in dem die beiden sind. Die beiden, sage ich, in dem Karim und seine Jungs sind. Die haben auch wirklich gute Erfahrungen und so eine Millionenbewertungssumme pro Monat, ohne sich großartig in Marketing oder Akquise dafür anstrengen zu können, ist schon eine gute Hausnummer. Wenn ihr das als Ziel habt, dann scheut euch nicht, schreibt ihn wirklich an. Ich glaube, das wird euch helfen. Karim, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Danke, dass du hier tatsächlich aus deiner persönlichen Sicht die ungefilterte Wahrheit einfach mal gesagt hast. Dinge, die sonst keiner anspricht. Ich bin gespannt, wie das bei der Community ankommt.
Vielen Dank, Russland, für deine Zeit und ich freue mich auf Feedback von Leuten, die uns zuhören.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.